Im Frühjahr haben wir angefangen mit dem Epheserbrief, wir sind immer noch dabei und es kommt ja noch ein letzter Teil. Wir wissen, wir haben über das Sitzen geredet, wir haben über das Wandern geredet und da kommt noch ein dritter Teil, denn nachdem Paulus über das Sitzen und Wandern gesprochen hat, redet er jetzt ganz bewusst und ganz gezielt über das Stehen und das führt uns in das sechste Kapitel vom Epheserbrief und ich werde ganz kurz die Verse 10 bis 13 hier am Anfang lesen. Und da heißt es, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Hier fängt Paulus an, diesen Abschnitt mit diesem Wort schließlich. Was er anders übersetzt hier sagt, ist übrigens, was ich euch noch mitteilen muss, was ich euch noch sagen wollte. Irgendwie war ihm das sehr am Herzen, ohne diese Dinge, die er jetzt sagt in diesem Abschnitt, dass dieses Thema oder die Botschaft von dem Brief, was er vermitteln wollte den Ephesern, nicht komplett war. Und seine Logik, das kommt ja hier ganz stark rüber, weil seine Logik war, wer sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, also praktisch sich im Glauben mit Jesus zu verbinden, Jesus als Erlöser, Retter und Herrn anzunehmen und dann dadurch in diese Position des Sitzens, des Ruhens, in Christus sich hineinzubegeben und er dann auch noch gemäß seines Glaubens lebt, also das Ausleben, das Wandeln. Also wer sitzt und wandelt, der muss mit Widerstand rechnen. Das ist eigentlich das, was man hier ganz klar merkt. Es ist ja so, wenn wir mit dem Strom schwimmen, dann lassen wir uns tragen vom Strom. Aber sobald du gegen den Strom schwimmen möchtest, dann hat man diesen Widerstand. Stimmt's? Ich war einmal, das war schon länger her, das ist schon 2 Jahre oder 1,5 Jahre her, da habe ich gedacht, ich werde mich mal treiben lassen in der Aare, in den Kiesen, bei der Brücke Rhein. Und dann habe ich mich bis nach Münsingen, bis zum Freibad treiben lassen. Es war ganz leicht. Ich musste nichts tun. Deswegen war mir auch langweilig, weil ich habe gerne so ein bisschen Action. Ich bin mit dem Strom geflossen. Hätte ich jetzt versucht, flussaufwärts Richtung Thun zu schwimmen, ich glaube, ich hätte nach wenigen Sekunden aufgegeben, wenn ich es überhaupt geschafft hätte, weil der Zug der Strömung ist zu stark. Widerstand in unserem Leben macht sich immer erst dann bemerkbar, wenn man sich in Bewegung setzt, also wenn man eine gewisse Richtung einschlägt. Es ist so, dass manche Menschen eigentlich ein tolles Leben haben, nie Widerstand, nie Probleme haben und sagen, ja, was hast du denn? Du kämpfst hier ständig, du bist hier immer so unter, du spürst Widerstand in deinem Leben, irgendwas machst du falsch. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, es ist vielleicht genau andersrum, vielleicht machst du irgendetwas richtig. Und in der Tat ist es so, das ist das, was Paulus hier ausdrückt, jeder, der sich zu Christus bekennt und das auslebt, wird diesen Gegenwind spüren, weil er sich mit der Entscheidung für Jesus zu leben, sich entschieden hat, in eine andere Richtung zu gehen. Anders als der Mainstream, anders als die Welt, in der wir leben. Das ist so, das liegt in der Natur der Sache. Und es ein anderes Bild wäre, was man auch in dem Zusammenhang nennen könnte. Denkt einmal an einen Gefangenen. Solange ein Gefangener in Ketten liegt und ganz still dort sitzt, merkt er vielleicht gar nicht, dass er gefangen ist. Aber in dem Moment, wo er sich erhebt, aufbäumt gegen diese Gefangenschaft, spürt er plötzlich, wie er gehalten wird von Ketten. Ja, da merkt er den Widerstand. Und dann fängt er an, sich dagegen zu wehren. Preis dem Herrn, wir sind frei gemacht worden durch die Gnade Gottes. Wir können uns entscheiden, in die richtige Richtung zu gehen. Gegen den Strom, wenn es sein muss. Das heißt nicht, dass wir Christen immer kontra Mainstream sein müssen, gar keine Frage. Aber es gibt sehr viele Momente, wo wir anders, weil wir nach einem anderen Maßstab, weil wir nach anderen Gesetzmäßigkeiten leben, wo wir damit konfrontiert werden. Und deswegen sagt Paulus schließlich, werdet stark, zieht an. Und was auch interessant ist hier in diesem, warum er dieses Kapitel oder warum er darüber spricht, nach Epheser 5 kommt Epheser 6. Es ist kein Zufall, dass Paulus direkt, nachdem er über die Ehe gesprochen hat, über den geistigen Konflikt redet. Und versteht mich nicht falsch, nicht die Ehe ist der geistige Konflikt, ja, sondern die Tatsache, dass die Gemeinde Jesu die Braut ist und Jesus nachfolgt und unweigerlich in diesen Konflikt hineingeht. Warum ist das so? Das ist auch dieser Zusammenhang. Denkt einmal daran, im Hohen Lied der Liebe, wie man das so schön sagt, im Hohen Lied Salomos, da wird prophetisch von dem Volk Gottes, von der Gemeinde gesprochen. Und es heißt, sie ist, das ist in Hohelied 6, Vers 4, schön bist du, meine Freundin. Wir wissen, das ist ein prophetisches Bild von Jesus und seiner Gemeinde hier in diesem Buch. Anmutig wie Jerusalem. Und dann sagt er, furchterregend wie Kriegsschar. Ja, das heißt, die Braut ist schön. Epheser 5. Aber sie ist auch furchterregend wie Kriegsschar. Epheser 6. Die Braut, stell dir diese Braut vor in diesem Hochzeitskleid. Und dann, die Braut hat aber nicht nur ein Hochzeitskleid an, sondern sie ist schwer ausgerüstet. Sie hat eine Kriegsausrüstung. Und wenn sie das Brautkleid etwas anhebt, sieht man die volle Montur. Die Kampfstiefel, die Waffengürtel. Und so weiter und so fort. Das ist die Gemeinde Jesu. Dazu sind wir bestimmt, dazu sind wir berufen. Und ich möchte heute Morgen in diesem Zusammenhang einige grundsätzliche Dinge über diesen geistlichen Konflikt, in dem wir alle stehen als Nachfolger Jesu, etwas sagen. Wir werden an dieser Stelle nicht viel über die Waffenrüstung sagen, weil da wurde schon viel gesagt über die Waffenrüstung. Und das ist auch wertvoll, ein Studium über die Waffenrüstung durchzuführen. Aber mir ist es bewusst geworden, man kann sehr viel über die Waffen reden und sie doch nie einsetzen. Oftmals ist es, denke ich, so, dass wie ein Soldat, der ständig mit seiner Ausrüstung beschäftigt ist, aber doch nie Kampferfahrung hat und doch nicht weiß, dass ein Krieg stattfindet und immer noch in seiner Kaserne sitzt und seine Waffe putzt und sich damit beschäftigt und sich damit auseinandersetzt, aber nicht weiß, dass ein Krieg stattfindet und kämpft. Ich glaube, vielen Christen geht es so heutzutage, man vergisst, dass man in einem geistigen Kampf ist. Und einige ganz grundsätzlichen Prinzipien, die wir uns hier ansehen wollen, in diesem Zusammenhang, und das ist ganz schlicht, einfach, weil ich glaube, dass diese schlichten, einfachen Prinzipien, dass die Dinge die sind, die uns am schnellsten verloren gehen. Das Erste, was wir hier Grundsätzliches sagen können über den geistlichen Konflikt, und das wird dich vielleicht wundern, dass ich dich sage, Nummer 1, es gibt einen geistlichen Konflikt. Das lesen wir in Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Da ist tatsächlich ein Kampf. Und das ist das Allererste, was man wissen muss. Und ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, gedanklich, weil wir natürlicherweise als Menschen wir uns nicht mit Konflikten, geschweige denn mit Kriegen auseinandersetzen möchten. Wer möchte das? Wer mag sich mit Konflikten und Kriegen schon beschäftigen? Denn die meisten von uns, weil wir einfach Menschen sind, wir sind konfliktscheu. Wir würden lieber gerne Konflikte vermeiden, oder? Es gibt ganz wenige, die suchen den Konflikt. Normalerweise als Menschen, wir wollen keinen Konflikt. Wir lieben es, friedlich zu sein. Lass mich in Ruhe und ich lasse Sie auch in Ruhe. Lass uns Frieden haben. Und das entspricht ja auch sehr stark dem Denken und der heutigen Zeit. Es ist auch mitunter vielen Menschen in unserer Gesellschaft, besonders in der westlichen Welt, fremd, für etwas überhaupt zu kämpfen. Am Anfang des Jahres, wo das losging in der Ukraine mit dem Ukraine-Krieg, hat man das ja sehr stark gemerkt, zumindest in Deutschland wurde das sehr stark debattiert. Und es gab ganz viele Leute, die sagten, die Ukrainer sollten einfach sich ergeben und dann gibt es weniger Opfer. Aber die Ukrainer haben das nicht gemacht, weil sie haben etwas, für was sie bereit sind zu kämpfen, in ihr Leben zu geben, und das ist für ihr Land, für ihre Nation. Die lassen sich das einfach nicht nehmen. Und man sagt, wenn wir nichts mehr haben zu sterben, haben wir auch nichts mehr, wofür wir leben. Interessant ist, dass die Bibel selbst von einer Zeit redet, wo unglaublich viel über Frieden geredet wird. Friede, Friede, sagt der Prophet Jeremia. Friede, Friede und doch kein Friede. Warum? Weil es ein oberflächlicher und falscher Friede ist. Es ist interessant, auch wenn man sich die Fakten ansieht, Europa brüstet sich ja und rühmt sich darüber sehr, dass es seitdem es so man auch Zusammenarbeit in Europa keine Kriege mehr gibt. Aber wusstest du, dass es seit 1945 so circa 250 Kriege gegeben hat, auch sehr viele davon in Europa? Man vergisst das so oft. Es ist ein Wunschdenken, dass wir meinen, diese Welt könnte eine konfliktfreie Zone sein. Es ist nicht so. Und Menschen wollen natürlich auch Friedensstifter sein und vergessen dabei, dass Frieden, wie das Wort Friedensstifter auch sagt, gestiftet werden muss. Friede kommt nicht, indem man einfach nur sagt, umhergeht und sagt, Friede, ich bin nett zu dir, sei nett zu mir und diese Harmoniebedürftigkeit sich einander zuspricht, sondern Friede muss gestiftet werden. Jesus kam und brachte Frieden durch das Blut seines Kreuzes. Es ging ein Konflikt, ein grausiger Konflikt der Erlösung voraus. Das war Teil der Erlösung. Und das Evangelium schlechthin ist ja eine Siegesbotschaft. Das ist das Wort Euangelion, ist eine Siegesbotschaft. Und eine Siegesbotschaft, die wurde ausgerufen, nachdem man eine Schlacht gewonnen hatte und den Feind besiegt hatte. Warum sage ich das alles? Viele Menschen und viele Christen bezweifeln heutzutage, dass es überhaupt einen geistlichen Konflikt gibt. Sprechen wir mit Leuten über die Existenz Gottes, ist natürlich ganz klar, Gott, vielleicht irgendein spirituelles Wesen, aber fangen wir mit Menschen darüber zu reden, über die dämonische Welt, über den Teufel, da werden sie sagen, ach, sind alles Hirngespinste. Menschen in unserer westlichen Kultur haben immer weniger einen Bezug zu dieser geistlichen Welt, zu dieser geistlichen Realität. Und Christen oftmals haben das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es einen Widersacher gibt. Also der Teufel, der Diabolos, das was er bedeutet, Durcheinanderbringer, Verwirrer, Faktenverdreher, Verleumder, das ist dieses Wort Diabolos, er ist ja der Widersacher. Und warum sollten wir eigentlich überhaupt über den Widersacher reden? Wäre es nicht besser, einfach ihn gedanklich auszuklammern und zu sagen, ihm gebe ich gar nicht so viel Aufmerksamkeit, was ja sehr wichtig auch natürlich ist, dass man ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit gibt. Denn Tatsache ist, man kann zu viel über den Teufel reden, man kann aber auch zu wenig über den Teufel reden. Das dürfen wir nicht vergessen. Beides ist falsch. Wir sollten weder den Teufel an die Wand malen, überall, wie man das so schön sagt, noch seine Existenz verleugnen. Es gibt ja Leute, die sehen hinter jedem Problem, hinter jeder Herausforderung, hinter jedem Konflikt, sehen die irgendeinen Dämon. Das wollen wir natürlich nicht. Aber wir wollen seine Existenz nicht leugnen, das wäre dumm. Warum sollten wir das nicht tun? Weil wenn wir uns mit unserem Widersacher beschäftigen, bekommen wir geistliches Verständnis. Und das ist ganz interessant, weil es gibt ganz viele Bibelstellen, die davon reden, dass zum Beispiel Psalm 112, Vers 4, sagt zum Beispiel, den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Was es uns zeigt ist, in der Finsternis bekommen wir Licht, Verständnis, Einsicht. Das ist hier dieses Prinzip. Ich muss immer wieder daran denken, über solche Stellen lese, dass es eigentlich zwei lebensverändernde Offenbarungen in meinem Leben gab. Und ich habe das vielleicht auch schon erwähnt hier in einem der Gottesdienste. Die erste Offenbarung war in meinem Leben, die mich total verändert hat und die mich auf den richtigen Kurs gesetzt hat, war die Offenbarung, dass es einen Gott gibt. Die zweite Offenbarung, die ich hatte, die mich total radikal verändert hat, war interessanterweise eine Offenbarung, dass es einen Teufel gibt. Das war der größte strategische Fehler, den der Teufel je gemacht hat in meinem Leben, dass er sich irgendwie gezeigt hat und ich habe das realisiert und ich habe meinen Schluss daraus gezogen. Es wäre viel klüger gewesen, wenn er sich nicht gezeigt hätte. Es wäre viel klüger gewesen, wenn er sich versteckt gehalten hätte im Hintergrund, aber er hat sich mir offenbart. Und das war der größte Fehler, weil wo ich diese Offenbarung hatte, ich wollte nie wieder irgendetwas mit dem zu tun haben, und es hat mich in die Arme Gottes getrieben. Ich habe gesagt, Gott, du bist real. Ich werde diesen Zeitpunkt nie vergessen. Ich war richtig in meinem Drogenrausch auf seiner Party, war richtig gut drauf, und plötzlich aus heiterem Himmel kam diese Offenbarung, es gibt einen Teufel. Ich war in einem Moment nüchtern und bin gelaufen, den Berg hoch, den Skihang hoch, bis oben hin. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich habe mich oben auf den Berg gesetzt, habe gebetet und gesagt, Gott, ich übergebe dir mein Leben. Obwohl ich vorher auch schon angefangen habe zu glauben, aber das war ein Bruch mit meinem alten Leben. Das hätte der Widersacher sich anders ausgedacht, aber Gott ist eben immer weiser. Warum es auch sich lohnt, sich mit dem Widersacher zu beschäftigen, ist, es führt zu einer Wachsamkeit. Man lebt einfach anders. Und Petrus spricht darüber und sagt hier in 1. Petrus 5, Vers 8, er sagt, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Da gibt es ganz viele Wahrheiten drin. Er geht herum wie ein brüllender Löwe. Ja? Er macht ein großes Theater natürlich. Er arbeitet durch Angst. Wie würden wir uns verhalten, wenn wir wüssten, hier in Münsing laufen einige Löwen frei rum? Wie würden wir uns verhalten? Hier drinnen im Raum würden wir uns sehr entspannt verhalten. In dem Moment, wo wir rausgehen würden, würden wir sehr wachsam sein. Und wir würden nach Hause gehen, wir würden immer so ein bisschen unser Auge herumherschweifen lassen. Wir würden ständig dran denken, da ist irgendetwas, was Gefahr bedeutet. Das ist die Realität für viele Menschen, die im afrikanischen Busch zum Beispiel leben. Die gehen doch sehr entspannt mit um, aber es ist ihnen bewusst, irgendwo kann ja einfach so ein Löwe entgegenspringen. Wir haben ja in Südafrika gelebt viele Jahre. Wir sind sehr gerne in diese Wildreservoirs gefahren, in diese Wildgebiete. Und das Interessante ist ja, dass nicht das Tier dann im Käfig quasi ist, sondern als Mensch ist man ja in seinem Fahrzeug und fährt herum in seinem geschützten Raum. Okay, das ist Animal Land. Die Tiere sind frei. Und manchmal ist es auch so, da hat man so Camps in der Wildnis und diese Camps sind nicht eingezäunt. Und dann ist es so, dass man gerade im Dunkeln darf man nicht alleine von der, wo man Abend ist und Mittag ist und von der Basis, nicht zu diesem Zusammencamp gehen. Alleine. Da muss man begleitet werden mit Begleitschutz, weil es ist gefährlich. Weil die Wildtiere können einfach so. Das tun sie. Sie laufen da herum. Es ist auch passiert. Es ist in diesem besagten Wildgebiet davor schon zweimal gewesen, dass Leute, Touristen, getötet wurden durch Löwen. Also das ist kein Spaß, das ist real. Es wurde ihnen sogar von der Regierung gesagt, wenn das noch einmal passiert, dann könnt ihr hier schließen. Und deswegen passen sie sehr auf, dass das nicht mehr passiert. Wann immer man dann abends nach dem Abendessen durch diesen Pfad ging und da begleitet von einem Guard, im Hinterkopf hat man immer das Gefühl, was ist hier los? Dann hört man irgendein Geräusch oder ein Brüllen oder irgendetwas, dann ist man alarmiert. Genauso, diese Haltung, diese innere Haltung, dieses Gefühl ist das, was Petrus uns hier vermitteln möchte. Seid wachsam, seid nüchtern. Und so sollen wir leben. Wir sollen unverkrampft, wachsam und nüchtern durch das Leben gehen. Das sind so einige Dinge, warum es wichtig ist, dass man sich bewusst macht, es gibt einen geistlichen Konflikt. Man kann das nicht wegleugnen, man kann das nicht wegrationalisieren. Realitäten kann man nicht einfach wegdenken, das geht nicht. Das Zweite, was wir über den geistlichen Konflikt wissen sollten, ist, es ist ein geistlicher Konflikt. Und Epheser 6, Vers 12, da sagt Paulus das ganz klar, unser Kampf, da ist ein Kampf, das wissen wir, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Hier ist eine ganze Auflistung von den geistlichen Dingen, die uns das Leben schwer machen wollen. Und ein Wort, was hier ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, ist dieses Wort Himmelswelt. Himmelswelt bedeutet in dem Zusammenhang nicht der Thronraum Gottes, sondern hier spricht es, wenn es über die Himmelswelt spricht, von dem Machtbereich der Luft. Wir erinnern uns, Paulus im Epheserbrief sagt, dass in Kapitel 2, Vers 2, da sagt er, dass der Fürst der Macht oder dem Bereiches der Autorität der Luft in den Menschen wirkt, die Jesus nicht nachfolgen. Was hier gesagt wird, ist, dass der atmosphärische Raum, also das ist dann praktisch dieser himmlische Bereich, um den es hier geht, der atmosphärische Raum ist quasi das Wirkungsgebiet des Teufels. Und ganz interessant, denk mal an dieses Wort Atmosphäre nach. Wie viel geht es im Leben um Stimmungen, um Gefühle, Emotionen, Gedanken und so weiter und so fort? Und all das hat mit diesem atmosphärischen Bereich zu tun. Manchmal kommt man in ein Haus oder an einen Ort oder in ein Land oder ein Gebiet. Man spürt, irgendwie ist das, die Atmosphäre ist eigenartig. Das liegt daran, weil Atmosphären Kraft haben. Und hinter einer Atmosphäre oftmals, nicht immer, aber oftmals gewisse geistige Dynamiken am Wirken sind. Es ist ja die Frage, also territoriale Mächte, gibt es die oder gibt es die nicht? Wirken die oder wirken die nicht? In Erweckungsgebieten, zum Beispiel in Südamerika, wo dort die geistlichen Aufbrüche waren, so wird es berichtet, nun stand in Argentinien, wo ein geistlicher Aufbruch war in den 70er Jahren, und dann ging man über die Grenze in ein anderes Land. Man merkte, indem man über die Grenze, die politische Grenze sich begab, dass dort eine andere Atmosphäre war. Und ich glaube sehr stark daran. Man darf es nicht übertreiben natürlich, aber es gibt sowas. Wenn man in ein Land geht, merkt man, ein anderes Land kommt, merkt man eine andere Atmosphäre. Die wird natürlich geschaffen durch Kultur, durch die Menschen, die das prägen, durch viele Dinge. Aber es gibt eben auch darüber hinaus diese geistlichen Dynamiken, die da mitschwingen. Das ist der atmosphärische Raum. Und manchmal ist es eben so, dass man den Eindruck hat, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Dass etwas nicht natürlich ist oder abnormal ist in einer Situation. Wenn es zum Beispiel eine ganze Abfolge, eine scheinbar nie enden wollende Abfolge von dramatischen Unfällen und Krankheiten gibt, dann müssen wir wachsam sein, weil wenn das immer passiert, einer ständig nicht endenden Reihenfolge, ein Drama nach dem anderen, eine Katastrophe nach dem anderen, ein dramatischer Umstand nach dem anderen, sollten wir spätestens dann aufmerken und überlegen, was ist da los? Wenn es ständig diese Schicksalsschläge gibt, wir wissen, die Geschichte von hier, da will ich jetzt gar nicht tief reingehen, das macht ja nur eines deutlich, hinter den natürlichen Umständen oder Situationen war ein geistlicher Konflikt, der sich entlud. Und wir wissen, der Teufel hat nur so viel Raum bekommen und nur so viel Erlaubnis bekommen, wie Gott wollte, ganz klar. Und es kann eben schnell passieren, dass wir das Schlachtfeld verwechseln. Oder dass man in eine falsche Richtung schießt. Es gibt so etwas wie Friendly Fire, ja? Dass man nicht seinen Gegner beschießt, sondern dass man seine eigenen Leute beschießt. Und das ist ein gutes Bild, weil es gibt zwischenmenschliche Konflikte, die uns alle begleiten. Zwischenmenschliche Konflikte, die haben ihre eigene Dynamik. Denk an Familienkonflikte, an Ehekonflikte, an Konflikte mit dem Arbeitgeber, mit dem Arbeitnehmer, mit Freunden und so weiter und so fort. Sehr häufig begegnen wir einem zwischenmenschlichen Konflikt natürlicherweise. Und das sagt Paulus ja. Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Mit anderen Worten, dein Kampf, dein Konflikt ist nicht gegen deinen Ehepartner. Er ist nicht dein Gegner. Dein Konflikt ist nicht deine Schwiegermutter oder dein Schwiegervater. Das ist nicht dein Gegner. Und das manchmal herauszufinden, ist nicht so einfach. Wichtig ist in dieser Situation, der Ursache auf den Grund zu gehen und dann bekämpfe nicht die Person, sondern bekämpfe den Geist, der hinter dieser Person ist. Es ist ein Riesenunterschied. Wenn wir den Kampf, wenn wir das Kampffeld missinterpretieren, dann werden wir gegen Fleisch und Blut kämpfen, obwohl eigentlich unser Gegner jemand ganz anders ist. Und das herauszufinden, ist sehr wichtig, das zu unterscheiden. Das Dritte, was wir über den geistlichen Konflikt wissen sollten, ist, es ist ein Konflikt, den wir mit geistlichen Waffen austragen. Da wir uns in einem geistlichen Konflikt befinden, müssen wir diese auch mit geistlichen Methoden entgegentreten. Wir kämpfen eben nicht gegen Fleisch und Blut. Deswegen sagt Paulus, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott oder durch Gott. 2. Korinther 10, 3 bis 5, in diesem Abschnitt sagt er das ganz klar. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also im natürlichen Wandel, natürlich, wir leben natürlichen, wir dürfen nicht hinter allem irgendwie eine geistliche Realität oder eine geistliche Macht sehen, das wäre fatal. Wir wandeln im Fleisch. Wir kämpfen nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für oder mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir vernünftige Laien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Da sind so starke Sachen drin, weil das zeigt uns hier, dass der Kampf, der geistige Kampf, hat sehr viel zu tun mit Gedanken, Gedankensystemen, Strukturen. Wie Paulus das hier sagt, er redet über Festungen, Vernünfteleien, er redet über Höhen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Das heißt, der Konflikt hat zu tun mit unseren Glaubenssystemen und er redet hier über den Gehorsam Christi. Das heißt, der Konflikt hat auch was zu tun mit Ungehorsam gegenüber Gott. Das ist ja der Türöffner schlechthin, der in diesen geistigen, der Menschen in diese Verbindung mit der Finsternis quasi bringt. Aber wie oft denken wir, dass die Lösung im Natürlichen ist? Und es gibt ja gewisse Tiere, Adler, die ihre bevorzugte Beute sind, zum Beispiel Schlangen. Und es ist ganz interessant, wie sie mit ihrer Beute umgehen. Ein Adler würde diese Schlange nehmen und hoch in die Luft nehmen und dann fallen lassen, weil er weiß, in der Luft ist die Schlange völlig hilflos, völlig kraftlos. Sie kann sich nicht wehren. Sie kann keine Kampfposition einnehmen. Sie ist hilflos und schwach in der Luft. Und das ist ein starkes Bild, weil Gott möchte nicht, dass wir unsere Kämpfe, die in der geistlichen Welt sind, in natürlichen Kämpfen. Bringe deine Kämpfe in die geistliche Dimension, weil eben wir in einem geistigen Konflikt sind, müssen wir diesen geistigen Konflikt mit Waffen, die geistlich sind, begegnen. Bringe deine Kämpfe in die geistliche Dimension. Was bedeutet das? Ich möchte nur einige hier nennen und die Liste, die wäre viel länger. Die geistlichen Waffen, die Wahrheit, bis hin Gebet, Anbetung, Gegenwart Gottes, Wort Gottes. Wenn wir diese Dinge einsetzen im Konflikt, überlassen wir Gott selbst den Kampf. Und wir lassen uns nicht mehr vom Feind die Regeln diktieren, sondern wechseln das Schlachtfeld, so wie der Adler eben nicht die Schlange versucht, am Boden zu besiegen, sondern in der Luft und überlassen Gott quasi diesen ganzen Konflikt. Das bedeutet es, und das ist das, worüber Paulus hier spricht zu den Ephesern, das bedeutet es, zu stehen. Sitzen, wandeln, stehen. Wir werden noch mehr über dieses Stehen in der nächsten Einheit hören. Aber stehen bedeutet zunächst einmal nichts anderes, als einen Stand einzunehmen, eine Position zu beziehen, innerlich Widerstand zu leisten, Kontrolle über eine Situation übernehmen, ohne eine große Sache draus zu machen. Vielleicht bist du herausgefordert in einer Situation, da ist eine Person, die dir ständig das Leben schwer macht am Arbeitsplatz oder wo auch immer. Und du gerätst ständig an diese Person. Da ist immer dieses Konfliktpotenzial. Und dann wäre es vielleicht mal gut, die Ebene zu wechseln. Bisher bist du ihm entgegnet auf der natürlichen Ebene. Ja, und es hat nichts gebracht. Vielleicht das nächste Mal machst du das ganz anders. Du nimmst diesen Konflikt und bringst ihn in diese Ebene, in die geistliche Dimension. Und überlässt Gott das Kind. Und du fängst an zu beten. Und Gott in diese Situation reinzubringen. Du fängst an, Segen auszusprechen. Du fängst an, dem Teufel zu widerstehen, der möglicherweise hinter dieser Person wirkt und dich angreift durch diese Person. Und nimmst Kontrolle über diese Situation. Du betest innerlich und erlaubst Gott, in dieser Situation die Kontrolle zu übernehmen. Das ist sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Und damit möchte ich schließen heute Morgen. Das ist das, wie die Israeliten oder spezieller gesagt, wie Juda in einer ganz gewissen Situation angehalten wurde, was sie tun sollten. Ihr erinnert euch an die Geschichte, 2. Chronik 20. Jerusalem wurde umzingelt von den Feinden, wurden bedrängt von ihren Feinden und Juda rief zu dem Herrn um Antworten, um Hilfe und sie wussten nicht, was sie tun sollen. Im Natürlichen waren sie unterlegen, aber sie hatten eine Beziehung zu dem lebendigen Gott und Gott gab ihnen eine Strategie. Er sagte ihnen dann, wir kennen die Geschichte, stellt eine ganze Gruppe von Leviten zusammen, die sollen einen Chor bilden, sehr seltsame Kampfstrategie, stimmt's? Und sie sollen dann den Feind entgegentreten. Und hinter ihm her würden dann diese schwer bewaffneten Soldaten ziehen. Stellt euch das einmal vor, ja, wie töricht das ausgesehen hat. Und die armen Leviten, die waren praktisch so, wurden so praktisch als Kanonenfutter vorausgeschickt. Ja. Da sagt der Prophet zu Juda, nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Das ist schon mal gut, nicht wahr? Tretet hin, steht und seht. Die Rettung, die der Herr für euch schafft. Ist es nicht stark? Tretet hin, bleibt stehen, ja, denkt an Epheser 6 und seht zu, das, was Gott dann tut, wenn er den Kampf übernimmt. Das glaube ich auch, wie Gott uns ermutigen möchte, an diesem Tag auf unsere Lebenssituation, unsere Konflikte, unsere Herausforderungen damit umzugehen. Wir schauen ihn in die Augen. Wir verziehen uns nicht, wir laufen nicht weg, wir stellen uns den Konflikt, wir nehmen unseren Stand, positionieren uns in ihm, wir leisten Widerstand und werden sehen, wie Gott Rettung für uns schafft. Und das ist genau das, was geschah an dem Tag, während die Sänger hinauszogen, dem Feind entgegen, wahrscheinlich mit zitternden, schlotternden Knien, ihre Loblieder zu Gott sagen. In dem Moment, zur gleichen Zeit lesen wir dort, heißt es dort, legte der Herr einen Hinterhalt, eine Falle. Und sie fingen an, in einer völligen Verwirrung sich selbst zu schlagen und liefen davon. Das passiert, wenn wir unsere Kämpfe nicht gemäß Fleisch und Blut kämpfen, sondern mit den Waffen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlicher Art, sondern mächtig durch Gott. Er sorgt dafür, dass diese Dinge zu einer mächtigen Waffe sind. Wenn wir dafür sorgen, dass wir den Kampf in eine andere Ebene bringen. Sitzen, wandeln, stehen. Gott hat uns dazu bestimmt, im Leben die Oberhand zu haben, in all unserer Schwachheit. Wir fühlen uns schwach und elend und wir denken, es ist zu spät, es ist aus, es ist hoffnungslos. Und in all dem sagt Gott uns, steht. Nehmt eure Position ein. Bleibt dran. Haltet fest. Und glaubt, dass Gott Mächtiges tut. Wenn du während dieser, gerade in dieser Zeit jetzt an gewisse Situationen erinnert wurdest, vielleicht in deiner Familie oder den Kämpfen, den du persönlich entgegenstehst in irgendeinem Bereich oder mit am Arbeitsplatz oder in irgendwelche anderen Situationen, dann möchte ich dich ermutigen, während ich einfach jetzt nochmal bete, ganz bewusst dieses Anliegen Gott zu bringen. Und sagen, Gott, ich bringe diese Situation, diese Person, diese Not, diese Herausforderung in die geistliche Dimension. Danke, Herr. Danke, Herr, wir danken dir, dass das die Wahrheit ist, dass unsere Waffen nicht fleischlich sind. Wir reden nicht über natürliche Waffen. Wir reden über die Waffen, die mächtig sind durch Gott und für die Erzielung göttlicher Absichten. Und wir beten, Herr, dass du uns allen, mir eingeschlossen, dass du uns allen hilfst, in den alltäglichen Herausforderungen immer wieder unsere Position einzunehmen und auch unsere Sinne zu sensibilisieren, was du tun möchtest in dieser Situation. Ich bete, Herr, dass du kommst und auch in dieser Zeit, in diesen nächsten Tagen und Wochen Durchbrüche schenkst, göttliche, geistliche Lösungen schenkst für diese verzwickten und manchmal aussichtslos erscheinende Situationen. Wir sprechen in diese Situation Durchbruch hinein, Lösung, Freisetzung. Wir beten, dass überall dort, Herr, wo es festgefahren ist, dass Prozesse anfangen, sich wieder einfach in Bewegung zu setzen. Wir beten, Herr, dass Familienbeziehungen wiederhergestellt werden, Versöhnung geschieht, Durchbrüche geschehen in dieser Hinsicht. Wir stehen im Glauben und nehmen unseren Stand, Herr, dass überall dort, wo der Feind irgendwie seinen Fuß drauf hält, dass er ihn loslassen muss in dem Namen von Jesus Christus. Und wir sprechen Heil, Befreiung, Sieg, Gesundheit, Wohlstand aus über unser Leben, über all diejenigen, die mit uns verbunden sind. In Jesu Namen. Amen.
Far and no more. I'm gonna take up the sword and